Was weiß man aus der Heiligen Schrift vom Himmel?
Also, wenn Sie jetzt den Himmel meinen, den Christus als den Ort meint, wo der Vater wohnt, sage ich jetzt mal, dann wissen wir da ganz viele Dinge. Ich schlage aber vor, dass wir, bevor wir uns in diese Details der Schönheit des Himmels hineinbegeben, dass wir da den Herrn bitten, dass wir jetzt auch schon ein bisschen näher dem Himmel kommen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gütiger Gott, du bist der Herr der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Du hast alles geschaffen, was da ist und lebt, und dafür danken wir dir. Und aus deiner großen Liebe heraus hast du uns Menschen erwählt, zu dir zu kommen, mit dir eins zu werden, bei dir zu sein in alle Ewigkeit. Du hast deinen Sohn Jesus Christus gesandt in die Welt, damit er durch sein Kreuz und seine Auferstehung uns von der Sünde und dem Tod befreit, damit wir das ewige Leben haben. Lass uns auch entdecken, dass die Gnade des Lebens mit dir nicht erst am Ende unserer Zeit beginnt, sondern dass sie jetzt heute schon beginnen kann. Jetzt, wenn wir miteinander reden, bist du bei uns, gegenwärtig. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dir immer näher sein können und erfahren und erahnen, wie wunderbar du uns beschenkst. So segne jetzt alle Zuschauer und all die Menschen auf dieser Erde, der allmächtige und gütige Gott, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
Also was, jetzt können wir ja doch tiefer in die Materie einsteigen. Was steht in der Bibel über den Himmel?
Also, in der Bibel stehen natürlich ganz viele Dinge über den Himmel. Im Alten Testament erfahren wir, das Volk Israel begegnet immer wieder Gott, der dem Abraham, dem Mose begegnet auf dem Berg. Wir erleben, dass bei der Taufe Jesu sich der Himmel öffnet und eine Stimme des Vaters ruft, dies ist mein geliebter Sohn. Oder am Berg Tabor öffnet sich der Himmel und die Stimme spricht, auf ihn sollt ihr hören. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo wir aus der Heiligen Schrift heraus einen Verweis auf den Himmel bekommen. Mhm. Und selbst Jesus gibt eine ganze Reihe von Gleichnissen, die sogenannten Himmelreichsgleichnisse, die bei Matthäus Himmelreichsgleichnisse genannt werden. Bei Markus werden sie Reich Gottes Gleichnisse genannt. So, dass Jesus uns durch Gleichnisse näher bringt, was er unter Himmel versteht. Mhm. Und da kann ich gerade mal eins vorlesen aus dem Matthäusevangelium im 13. Kapitel, das ist den Vers 33. Da heißt es, ein weiteres Gleichnis sagte er ihnen, das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Zwei Sätze, ein Gleichnis vom Himmelreich.
Was meint das denn jetzt? Also wie würden Sie das interpretieren?
Ja, wir Menschen, wenn wir versuchen, den Himmel zu beschreiben, dann machen wir ganz viele Worte. Und Jesus macht jetzt hier zum Beispiel nur zwei Sätze, das Himmelreich. Wir könnten zum Beispiel sagen, das Himmelreich, also die Nähe Gottes, ist da, wo wir in unserem Alltag, also es heißt ja, eine Frau mischte drei Maß Mehl und tat den Sauerteig drunter und durchmischte es. Und der Sauerteig hat ja die Wirkung, dass er mit der Zeit den ganzen Teig durchsäuert. Mhm. wenn wir sagen, dass das Himmelreich eigentlich dort ist, wo Menschen den Willen des Vaters tun.
Dann würde das Himmelreich eigentlich schon auf der Erde beginnen können.
Ja, genau. Also ich verstehe jetzt dieses Gleichnis, von dem wir jetzt gerade gehört haben, so, dass Jesus eigentlich uns aufruft zu sagen, dort, wo ihr euren Alltag habt, das Mehl des Alltages, die Säure des Alltages, dort könnt ihr, wenn ihr den Willen des Vaters tut, auch euer Leben und euer Umfeld so durchwirken, dass da schon anfänglich Gottes Gegenwart spürbar ist.
Gibt es viele solcher Himmelreichsgleichnisse?
Ja, es gibt da im Matthäusevangelium, zum Beispiel im 13. Kapitel, gibt es gleich 4 oder 5, die hintereinander kommen. Ich erzähle da vielleicht noch ein anderes, was so die Brisanz des Himmelreiches auch deutlich macht. Da heißt es im 44. Vers, das Himmelreich ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz. Den fand einer und deckte ihn wieder zu. Voll Freude geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum ist das Himmelreich gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß und kaufte sie.
Das heißt, übersetzt, übertragen auf den Menschen und sein Leben, dass man all das, was vom Himmelreich ablenkt, oder was mich Himmelreich bedeuten soll, absplittert und sich davon trennt? Oder wie würden Sie das übersetzen?
Also ich würde es jetzt, wenn ich es mal in der Managersprache übersetzen würde, würde ich sagen, Menschen, die nicht zielorientiert leben, die können auch kein Ziel erreichen. Und wenn das jetzt zum Beispiel heißt, da ist jemand, der den Schatz erkennt, da ist, wow, da ist ein Schatz, ich habe einen Schatz entdeckt und den brauche ich, das ist wichtig für mich. Dann geht er hin, versucht alles zu tun, um diesen Schatz zu erreichen. Genauso mit dem Perlensammler, der sammelt Perlen und entdeckt, das ist die Schönheit, die schönste Perle, die ich jemals gefunden habe, die will ich haben, die brauche ich, also setze ich alles daran, um diese Perle zu kaufen. Mhm. So würde ich sagen, Jesus sagt in diesem Gleichnis, in dem ersten Gleichnis sagt er, lebt, so dass es alles um euch herum geheiligt wird. Und in diesem Gleichnis macht er uns Mut und sagt, schaut, ihr habt ein großartiges Ziel, nämlich einzugehen in das Himmelreich, in die Ewigkeit, mit Gott eins zu werden, die ewige Erfüllung, die ewige Freude, die ewige Erlösung, das ewige Glück. Und dies anzustreben, das muss euer ganzes Handeln und Denken und Tun bestimmen.
Was müsste man jetzt denn tun, um diesen Anfang des Himmelreiches, sozusagen Himmelreich auf Erden, dem richtig zu begegnen oder das zu erreichen, dass der Himmel schon auf Erden beginnt? Wie muss man leben?
Ja, da, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Wort des Vaters aus dem Himmel am Berg Tabor hören, tut das, was er euch sagt. Und Jesus sagt, wer meine Speise isst, ist, wer den Willen meines Vaters tut. Das heißt, ganz einfach, die Gebote Gottes zu befolgen und danach zu leben.
Das heißt, nehmen wir an, es würde mir gelingen, tugendhaft zu leben. Und über die Tugenden haben wir ja schon gesprochen, also diese menschlichen Tugenden bis hin zu den göttlichen Tugenden, das zu erreichen. All das, was Sünde bedeutet, von uns zu weisen. Dann müssten wir doch diesen Zustand erreichen, wo wir sozusagen ein göttliches Abbild sind, und dann haben wir eigentlich den Zustand des Himmels auf der Erde schon erreicht. Dann sind wir demütig, wir sind bescheiden, wir fangen keinen Streit an, wir sind nicht mehr zornig und regen uns unbedingt über irgendetwas auf, was ja auch physischen Schmerz bedeutet. Wir gehen all dem, was schlecht ist, aus dem Weg und verbreiten um uns herum Segen. Das heißt, wir strahlen Gutes auch aus. Wir sind mit uns selbst zufrieden, der innere Frieden in uns wirkt und kann auch andere erreichen. Und das wäre doch eigentlich dieser Zustand des Himmels auf Erden, für mich jedenfalls.
Ja, also das hört sich schon großartig an und ich denke, wir sollten das alle anstreben. Ich glaube nur, das ist tatsächlich das Ziel, dass wir, so wie Sie gesagt haben, leben wollen. Aber selbst wenn wir so leben würden und alles so gelingen würde, ist der Himmel auf Erden nicht ein Werk, das wir produzieren können, sondern das ist ein Geschenk Gottes an uns. Und das macht auch wieder, gibt es auch wieder eine Chance, dass wir sagen, dort, wo wir eben als sündige Menschen sündigen, dürfen wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren, sodass ich es nicht alleine leisten muss. Mhm. Therese von Avila sagt mal ungefähr so, ihr müsst alles so tun, als ob es von euch abhängt, aber ihr müsst auch so beten, als ob alles von Gott abhängt. Ja? Also ich glaube, Gott hat sich schon angestrengt. Wir müssen nicht, Sie hatten vorher gesagt, wir müssen erreichen, dass wir ein Abbild Gottes sind. Wir sind schon. Es ist in uns eingegossen, dass wir Abbild Gottes sind. Und das muss jetzt praktisch entfaltet werden. Es gibt ja manchmal diese sehr schönen Blumen, die herrliche Blüten haben, die äußerlich gar nicht so aufregend sind. Und wenn sie sich dann so langsam entfalten, dann merkt man eigentlich ihre Schönheit. Und das würde ich sagen, ist unsere Aufgabe als Christen, daher auch die Evangelisation und die Mission und das Erzählen und die Freude am Glauben, zu sagen, allen Menschen, fürchte dich nicht, denn du bist so schön und wir wollen einander helfen, diese Schönheit zu erreichen.
Kann man eigentlich sagen, dass man ein Recht, ein Anrecht auf einen Platz im Himmel hat?
Nein. Das ist etwas, was die Jünger damals auch schon versucht haben. Ja, Johannes und Jakobus wollten die besten Plätze neben Jesus haben. Und er sagt, nein, die vergebe ich nicht, für den nur der Vater im Himmel weiß darüber Bescheid. Wichtig ist, dass wir aber versuchen, diese Plätze anzustreben. Also diese Lauheit, die wir oft erleben, ich würde mal sagen, vor sich hin leben. Und viele Leute leiden ja darunter auch. Sie sagen, bei mir passiert nichts, das Leben ist so langweilig und so. Und da sage ich,
das ist ja, weil sie nicht zielorientiert sind, was sie
gemacht haben. Ja, genau, weil sie eigentlich nicht das vor Augen haben, was toll ist, diese Vorfreude. Da fällt mir eine sehr beeindruckendes Erlebnis ein, was ich hatte. Es erzählte mir eine Mutter, deren 12-jähriger Sohn ganz plötzlich in die Herzintensivstation musste und da wochenlang mit dem Tode rang. Da sagte mir dann die Mutter, der Sohn habe gesagt, weißt du Mama, wenn ich sterbe, dann kannst du schon die ganze Zeit dich darauf freuen, mich bald zu sehen. Weil, so erzählte mir die Mutter, diese Vorfreude, sie immer wieder sagt, du freu dich doch drauf, also warte oder erarbeite dir was und dann kannst du dich freuen. Und da sagt dieser 12-jährige Mama, freu dich doch, wenn ich sterbe, weil dann hast du schon die Vorfreude, mich im Himmel wiederzusehen. Das ist sehr beeindruckend, finde ich.
Für diesen Jungen war es wahrscheinlich auch ein Hilfsmittel, um selber leichter zu sterben, weil er nicht das Gefühl hatte, dass die Mutter traurig zurückbleibt.
Ja, natürlich. Also das ist für uns, wenn wir glauben, dass der Tod nicht etwas uns handicappen, das ist etwas Scheußliches, ist der Tod, als wenn wir, ich sage es nochmal anders, wenn wir als Kreatur dem Tod ins Auge schauen, ist es für uns als geschöpfliche Wesen was Scheußliches. Zu wissen aber, dass der Tod die Türe dazu ist, dass wir näher unserem Ziel kommen, könnte uns, auch wenn wir Beerdigung halten oder sonst irgendwelche Dinge machen, erfreuen und sagen, prima, der ist jetzt ein Stück weiter. Wenn nicht der Schmerz da wäre, dass wir was verlieren würden. Aber einander, ich denke es mir manchmal, wenn man Leuten sagt, ich wünsche ihnen ein langes Leben, das halte ich eigentlich für grenzwertig, sondern wir müssten eigentlich sagen, ich wünsche dir ein ganz intensives Leben, dass du wirklich lebst, so lange, bis du alles hast, was du brauchst, um weiterzugehen. Mhm. Also da kann einer mit 7 sterben und eben wirklich schon so weit sein, dass er diese Tür durchschreiten kann.
Mhm. Ich habe jetzt eben nochmal gesagt, man kann das nicht ganz oder halb machen, so halbherzig sich auf den Himmel vorbereiten. Was meinen Sie damit? Wie soll man sich das vorstellen?
Ja, ich sprach ja von den lauen Christen. Vielleicht mache ich ein Beispiel.
Was haben Sie mitgebracht? Schokolade?
nein, Schokolade. Ich hole jetzt hier einen Euro heraus. Ein Euro. Schauen Sie, hier ist ein Euro.
Ja.
Und da sehen Sie auf der einen Seite, sehen Sie
den Adler,
das Wappen und auf der anderen Seite die Zahl.
Mhm.
ja, Wappen und Zahl. Und Sie kennen ja das Spiel, das haben wir als Kinder gemacht, Kopf und Zahl. Und was, Sie dürfen sich jetzt mal eins auswählen.
Kopf.
Kopf. Also ich schmeiße jetzt das Geld hoch. Zahl.
Ja, das war ja unfair. Sie haben das so hochgeworfen. Das hatte keine Chance, sich zu drehen.
Nein, sondern Sie haben verloren. Sie haben verloren.
Ich nehme den Verlust an.
Und das macht es deutlich, dass es eben nicht entweder oder gibt. Und so wie Sie jetzt reagiert haben, so reagieren die meisten Menschen, die beleidigt sind gleichsam, dass sie nicht gewonnen haben. Aber ich sage es jetzt mal nicht, um sich zu kränken, weil Sie können ja gar nicht, aber nichts dafür tun. Mhm. Ja, weil Sie können ja jetzt da nichts tun. Ja? Also ich kann nicht beleidigt sein, nicht in den Himmel zu kommen, wenn ich die ganze Zeit gar nicht den Himmel erreichen will, sondern ich merke gerade durch diese Zahl- und Kopfgeschichte, es gibt nichts Halbherziges, es gibt nichts Laues, sondern es gibt entweder oder. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns da gegenseitig das bewusst machen müssen, dass wir ganz klar haben, wir können das Ziel erreichen oder auch bewusst oder aus Trägheit, Faulheit, Laschheit eben nicht erreichen.
Mhm. Merkwürdigerweise, es gibt ja eine Sache, das heißt, wenn man geliebt werden möchte, dann ist man so konsequent eigentlich, dann fordert man immer das Ganze. Bei so vielen anderen Dingen ist man so halbherzig, ne?
Ja, und da sagen Sie auch was ich auch grenzwertig finde. Wenn man liebt, fordert man ein.
Ja, das haben wir schon.
Das ist das Problem, dass Liebe eigentlich nichts mit Einfordern zu tun hat, sondern mit Hingabe zu tun hat. Mhm. Das heißt, wenn ich liebe, erwarte ich nicht in erster Linie von dir, dass du zu nett zu mir bist, sondern wenn ich liebe, tue ich alles dran setzen, damit dir möglichst ja, alles gut gelingen mag.
Die Geisteshaltung auf dem Weg zum Himmel ist aber doch auch oft so eine ähnliche, die ist so zweckorientiert. Wenn der Mensch in der Regel daran denkt, in den Himmel zu kommen oder in den Himmel kommen möchte, auch wenn er das dann eben nicht mehr halbherzig tut, dann will er ja eigentlich was für sich erreichen.
Ja, das ist ja auch legitim. Das, was ihm verheißen ist, das zu erreichen zu wollen. Und da, Paulus nennt es, lauft alle so, als ob ihr den Siegeskranz erringen wollt. Das heißt, zu sagen, naja, also Gott ist eh barmherzig, das reicht mir, oder man lebt es halt so. Das sind Dinge, wo man Gott überhaupt nicht ernst nimmt. Sondern Gott schenkt uns ja auch diese Freiheit, und wenn wir diese Freiheit nutzen, auch wenn es durch Trägheit oder sonst wie ist, oder Faulheit, zu sagen, nö, da habe ich keine Lust dazu, das ist eben mit dieser Münze, das finde ich sehr deutlich. Es gibt eben entweder nur Himmel oder Hölle und nichts dazwischen. Mhm. Und das können wir anstreben.
Ja, aber meine Frage ist jetzt, wenn ich hier auf Erden lebe, dann bin ich in einem Zustand, wo ich mich hingeben soll. Das heißt, weniger nehmen als liebend hingeben. Weniger egoistisch als an andere denken. Aber der Himmel ist dann für mich, wenn ich Sie richtig verstehe, so etwas wie eine Belohnung. Nach all der Hingabe, nach all dem sich für andere einsetzen, nach all dem weg von sich selber, weg vom eigenen Egoismus, bekomme ich dann eine Belohnung.
Also wenn wir das mit dem Sauerteig, dieses Gleichnis vom Himmelreich nehmen, dann ist das so, dass wir sagen, es ist nicht am Ende unseres Dings, haben wir 99 Punkte erreicht, Sie haben Pech gehabt, Sie hätten 100 gebraucht, um den Himmel zu erreichen, sondern, ich sage es nochmal, alles dran zu setzen, um dieses kostbare Gut nicht erst am Ende der Zeiten oder wann das auch dann sein mag, zu bekommen, sondern jetzt hier das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Christus sagt in Nazareth, ich bin gekommen, um die Blinden zu sehen zu machen, die Kranken zu heilen, die Gefangenen zu lösen. Heute geschieht es euch. Heute beginnt das Reich Gottes. Und wenn jeder Mensch, der jetzt auch zuhört, oder alle Menschen auf dieser Erde, sagen würden, heute fange ich an, dass durch mich die Liebe Gottes in die Welt kommen könnte. Ich bin überzeugt davon, die Liebe würde sich sehr schnell ändern.
Ja,
die ganze Welt würde, nicht die Liebe, sondern die ganze Welt würde sich sehr schnell ändern. Und zu dem, was Sie gerade gefragt haben, könnte ich vielleicht nochmal dieses letzte Gleichnis vorlesen. Das ist nochmal Matthäus im 13. Kapitel, Abschnitt 47. Da heißt es, wiederum ist das Himmelreich gleich einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische aller Art zusammenbrachte. Als es voll war, zogen sie es auf den Strand, setzten sich und lasen die Guten in Gefäße, die Schlechten aber warfen sie weg. So wird es sein am Ende der Welt. Die Engel werden ausziehen und die Bösen mitten unter den Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und dieses Gleichnis mit diesem ganz klar Hick oder Hopp, Hopp oder so, ist einfach sehr deutlich von Jesus. Ganz klar, es geht entweder rein oder raus.
Das heißt aber, wenn ich alles daran setze, mich sehr tugendhaft zu verhalten und diese Tugend dann zu vervollkommnen, aber es mir nicht immer gelingt, dann habe ich eben das Mittel, das mir doch immer wieder verziehen wird. Also kleine Fehler im System lassen sich durchaus irgendwie begradigen.
Ja, es lässt sich jeder Fehler begradigen durch das kostbare Blut Jesu. Gott, wenn, aber da braucht es eben, dass wir eben diese Größe haben, zu sagen, das ist falsch. Und die Einsicht, das ist falsch, ich möchte alles dran setzen, dass ich es nicht wieder falsch tue und es tut mir sehr leid. Ich bereue und bringe es Gott, damit er es verwandeln kann, weil ich diesen Schaden nicht mehr gut machen kann. Mhm. Und wenn ich aber auf meinem Schaden sitzen bleibe, dann bleibe ich eben auf der Müllkippe meines Lebens hocken und sagen, ich bin ein Besitzer eines großen Refugiums, das ist aber alles Müll und glaube nicht, dass es jemand anders recyceln kann, würde ich jetzt mal modern sagen. Als Empfehlung würde ich, finde ich sehr schön, gibt es von C.S. Lewis das Buch Die große Scheidung. Das ist nicht dick, also es heißt Die große Scheidung zwar, aber es ist nicht dick und beschreibt in bildhafter Weise, unbeschreiblich witzig und ganz genial seine Sicht vom Himmel. Das ist sehr nett und empfehle ich immer wieder ganz gerne, weil es so beschreibt, wo wir so in den Fallen des Alltags uns mit uns selber und mit anderen Sachen beschäftigen und eben daran auch festhalten. Festhalten und sie nicht freigeben, damit wir diese Antwort Gottes geben, ich gebe dir mein Leben.
Diese große Scheidung bezieht sich dann auf das Hinscheiden, das aus der Welt weggehen und in den nächsten, also nach dem den Zustand nach dem Tod zu erreichen.
Ja, die große Scheidung beschreibt eben sehr schön, wie wenn Menschen, die gestorben sind, was aus denen danach passiert. Das ist ganz köstlich beschrieben, aber auch ganz genial, weil es sehr spitzfindig herausarbeitet, dass eben Menschen so mit ihren Vorstellungen, Ideologien, Erwartungen fest verankert sind, festhalten, dass sie die Größe Gottes gar nicht wahrnehmen.
Ist es eigentlich legitim, ich glaube, wir müssen gehen, ist es legitim oder richtig, sich ein Bild vom Himmel zu machen? Ich erinnere mich, die Teresa von Avila hat, glaube ich, verschiedene große Gläser genommen und hat gesagt, also der Zustand im Himmel wird so sein, Gläser, verschieden groß, aber alle gefüllt mit Wasser.
Das ich muss so gestehen, dass dieses Bild gibt es. Ich finde das Bild vom Heiligen Augustinus netter, der sagt, Mensch, lerne tanzen, dass die Engel was mit dir anfangen können. Ich würde den Himmel beschreiben als ein großartiges Fest der Begegnung, die Freude an Gott und aneinander.